Und damit herzlich willkommen heute am Freitag zum PaxCast wieder. Heute mit zwei Leuten, die ihr nicht so oft hört. Einmal ich war einmal da bisher, Lukas. Und ich habe noch einen weiteren dabei heute.
Hi, ich bin Leutz, ich bin der neue Werkstudent. Ich arbeite bei UPAX und ich freue mich heute hier zu sein, meinen ersten Podcast führen zu können. Wir haben interessante Themen und natürlich ein spannendes Thema für euch vorbereitet.
Genau, und heute sind Leut und ich ganz alleine, das erste Mal, und freuen uns jetzt auf diesen Podcast und starten erstmal so ein bisschen. Der Frühling ist endlich da, oder fast schon Sommer, kann man sagen, ne? Wir haben gerade schon ein bisschen geredet. Leut war überrascht, dass ich so gut angezogen bin, aber ich hatte heute einfach mal wieder Bock, meinen Leinensakko rauszuholen, denn nicht das kann man immer geil im Sommer tragen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich komme hier hin mit langem Mantel. Ich fühle mich noch so, als wären wir im Winter. Ich meine, vor ein, zwei Wochen hatten wir immer noch Schnee und bei mir ist das immer vorher prädestiniert, ja, dass ich mit falschen Sachen nach draußen gehe. Es gibt kein falsches Wetter, es gibt nur falsch angezogen. Das ist quasi so mein Motto deswegen. Aber ja. Vielleicht bevor wir beginnen, können wir uns vielleicht kurz vorstellen, damit all die Leute zuhören, die noch nicht so wirklich einen Begriff von uns haben, sich vorstellen können, wer wir sind, was uns ausmacht, wie wir so ticken. Wenn du magst, kannst du gerne anfangen.
Ja, also ich bin Lukas, ich war ja schon einmal mit Thomas im Podcast, deswegen ist die Stimme nicht ganz so unbekannt, auch deswegen, weil wir nachher die Rückmeldung bekommen haben, dass meine und Thomas seine Stimme sich ziemlich ähnlich anhören und man es kaum unterscheiden konnte. Das ist heute bestimmt nicht so. Genau, ich bin Werkstudent bei UPAX seit letztem Jahr und studiere in Paderborn Theologie.
Ja, kleine Vorstellung meinerseits. Ich bin Lloyd Grant. Ich habe hier vor zwei Wochen waren das, ne?
Ja.
So schnell geht die Zeit um. Habe ich angefangen als Werkstudent bei UPAX. Ich studiere ebenfalls in Paderborn. Allerdings studiere ich was anderes. Ich studiere Medienwissenschaften im Master. Und genau, dementsprechend wird sich auch heute unsere kleine Unterhaltung oder vielleicht auch so Diskussion darüber entwickeln, sozusagen die Anschauung, ne? Also einerseits Theologie versus vielleicht auch so diese eher wissenschaftlichere Art und Weise und ob die vielleicht miteinander korreliert oder nicht.
Ja.
Dafür haben wir heute uns gegenseitig ein paar Fragen vorbereitet und werden die diesbezüglich besprechen.
Du hast ja gerade schon gesagt, was du studierst, also Medienwissenschaften.
Genau, Medienwissenschaften.
Was kann man sich darunter vorstellen, was du so machst alles den ganzen Tag lang?
Ist
das sehr praktisch oder sehr theoretisch?
Das ist eigentlich eine sehr gute Frage, weil das ungefähr direkt die Frage ist, die mir immer im Anschluss gestellt wird. Sei es bei meinen Freunden, bei meiner Familie oder sonst wem. Das ist eigentlich ganz interessant, weil es so breit gefächert ist. Mir hat einmal ein Kommilitone oder auch ein Professor gesagt, das ist irgendwie so eine Alles-oder-Nichts-Studium. Also es ist sehr praxisorientiert, ne? Man lernt, wie man mit Technik umgeht, mit Kameras. Andererseits ist es auch sehr theoretisch, ne? Man lernt, wie man die Ästhetik hinter Medien, die Kultur und die Geschichte, wie sich das auf Gesellschaften beeinflusst. Ne? Das ist alles, das korrespondiert sehr gut miteinander. Von Uni zu Uni ist das, glaube ich, sehr unterschiedlich. Wir hatten einige Praxismodule, um uns eben dieser Technik näher zu bringen. Aber ich glaube, ich habe das grobe Gefühl, wenn ich sage, ich bin Medienwissenschaftler, denkt jeder, ich bin so ein Technik-Freak. automatisch, du kannst perfekt mit PC umgehen, du kannst mir direkt das alles zusammenschneiden, so okay, vielleicht schon ein bisschen.
Es gibt ja wahrscheinlich auch dann viele Richtungen, in die man sich spezialisieren kann, ne? Also der eine spezialisiert sich vielleicht dann in Audio-Sachen, ja, also weiß ich nicht, so Podcasts aufnehmen oder Radio oder sowas und der andere in Videografie oder sowas.
Ganz genau, weil wir haben eben in unserem Studiengang, wie bereits erwähnt, das ist so vielschichtig, dass das vielleicht auch manchmal so ein bisschen überfordernd ist. Man weiß nicht genau, wo man hinmischt, aber man weiß auf jeden Fall, irgendwas mit Medien möchte man zu tun haben.
Ja,
ne?
Ja.
Also sei es zum Beispiel ins Fernsehen gehen, im Radio arbeiten. Manche sind auch auf der Sparte, dass sie sagen, okay, ich möchte gerne Journalismus machen. Mhm. Dann fragt man sich, okay, warum lernst du da mit Kameras umzugehen?
Ja.
Das ist alles so irgendwie im selben Topf. Deswegen ist das eigentlich auch ganz cool. Und das ist auch eben nachher der wichtige Punkt, dass man sozusagen selbst dann sich entfaltet und weiß, wo man hingeht. Weil jetzt im Master ist das zum Beispiel auch so, dass ich mich ein bisschen spezialisieren muss, ob man Richtung Marketing geht oder ob man eher so bei diesen, ja, den Modulen bleibt, die man schon im Bachelor hatte, sozusagen diese theoretischen Grundlagen, vielleicht auch medienökonomischen Sachen. Wie gesagt, das ist von Person zu Person unterschiedlich. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich diesen Studiengang gewählt habe.
Und auf was spezialisierst du dich jetzt?
Ja, also ich spezialisiere mich eher so aufs Marketing. Generell so diese Sparte Kameras und Einführungen in Film und Fernsehen, weil das mich auf jeden Fall sehr generell in meinem Leben geprägt hat und dementsprechend ich das auch sozusagen angefangen habe zu studieren. Natürlich würde ich auch sagen, dass Dinge wie Medienökonomie und Statistik und Informatik auch ihre Reize haben. Allerdings so halte ich mich davon ein wenig fern, weil wie gesagt, ich übe mich gerne in diesen anderen Tätigkeiten aus. Ja. Das ist auf jeden Fall so mein Korpus.
Was ich immer interessant finde, eine interessante Frage, Leuten zu stellen, die irgendwas machen. Was wäre die Alternative gewesen? Was hättest du gemacht, wenn nicht Medienwissenschaften studieren?
Ja, das ist eigentlich eine ganz interessante Geschichte, aber okay, vielleicht nichts, ja. Auf jeden Fall, vielleicht kann man sich das so vorstellen, ich war erst ein bisschen unsicher, was ich nach der Schule machen will, nach dem Abi, ne, das Typische.
Ja, war
was
mir auch so.
Was mache ich jetzt mit meinem Leben? Was arbeite ich jetzt 40 Jahre lang?
Ja.
deswegen habe ich erstmal so einen Selbsttest gemacht auf Arbeitsagentur oder ich weiß nicht genau, wo es ist und dann, was sind deine Spezialitäten, wofür brennst du, was ist deine Affinität? Da kam Schauspieler, kam Journalist und Medienwissenschaften.
Mhm.
Wie du vorher oder wie vielleicht unsere Zuhörer, was ist Medienwissenschaften? Da habe ich mich erstmal ein bisschen informiert, recherchiert, habe ich das gewählt. Ein ganz anderer Pick wäre natürlich auch gewesen, dass ich gesagt hätte, ich gehe zur Bundeswehr. Weil zum Beispiel mein Vater ist in der Armee gewesen, der ist jetzt schon in Rente und das hat mich dadurch immer so ein bisschen geprägt, ne? dieses Auftreten und generell finde ich das sehr interessant. Also das hätte komplett mein Leben sozusagen verändern können und ich habe mich für Medienwissenschaften entschieden und ich bin auch glücklich, dass ich dabei geblieben bin, weil ich kenne auch viele Leute, die was anfangen und dann abspringen, was anfangen und dann wieder abspringen und dass ich eben so diese Konsistenz hatte, das war sehr gut.
Ja, das ist cool.
Natürlich war es ein bisschen prädestiniert dazu, dass das Studium so ein bisschen negativ konnotierter ist durch Corona, weil ich habe Ende 2019 angefangen.
Ja.
Und Anfang 2020, also ich glaube, das war März irgendwie so.
Ja, war bei mir auch so. Ich habe auch Ende 2019 angefangen, also im Wintersemester und dann Februar, März, also im Prinzip zum Sommersemester hin war alles online. Und
tote Hose.
Ja.
Ja, ja, wie war das für dich? Also vielleicht kannst du es ja mal ein bisschen näher erklären. Ich denke, jeder fühlt sich mit diesem Thema verbunden, weil es uns alle betroffen hat. Aber
also bei uns war es halt so, wir haben da im Priesterseminar startet man nicht direkt mit dem Theologiestudium, sondern man hat so ein Propedeutikum vorher, nennt sich das. Also das ist so ein propedeutisches Vorjahr, in dem man schon mal so ein paar Sachen macht. Ne? Sprachen, Griechisch und Hebräisch habe ich da gemacht und dann hatten wir Sozialpraktikum, da war ich einmal die Woche im Kindergarten und so. Und dieses Propedeutikum wurde dann dadurch halt so ein bisschen unterbrochen. Also natürlich konnte ich dann während Corona nicht mehr in den Kindergarten gehen und natürlich war dann auch alles online und Griechisch und Hebräisch online und das war auch nochmal anders dann. Und aber ein bisschen der Vorteil war halt im Priesterseminar, dass wir so als eine Hausgemeinschaft gegolten haben, mehr oder weniger. Natürlich haben wir schon jetzt bis auf Hygiene, also klar auf Hygiene und auf hier, wie heißt das alles, den ganzen Gesundheitsschutz und sowas geachtet, in der Messe beim Singen Maske getragen und so. Aber wir hatten halt schon so den Vorteil, dass wir halt ein paar Leute waren, ich glaube wir waren 10 oder so am Anfang und wir konnten schon noch dann miteinander mal lernen oder so oder auch miteinander essen und so. Das war schon ganz, also da bin ich sehr dankbar für, dass ich da nicht ganz alleine leben musste sozusagen, sondern dass man halt doch noch zusammenleben konnte. Und natürlich nicht viel Kontakt nach außen hatte, aber dafür halt viel Kontakt innen. Und dann natürlich viel Zoom-Konferenzen, mega. Also
wenn ich da mal
sowohl für Uni als auch für andere Freizeit überall.
Ja, wenn ich da mal kurz einhaken darf, da gebe ich dir absolut recht, weil eben in deinem spezifischen Fall ist das ja super wichtig. Ne? Diese Nähe, dieses, dass man sozusagen zusammen als Einheit das bewerkstelligt. Mir ist auch echt aufgefallen, dass eben die Leute, die während Corona angefangen haben zu studieren, eine echt andere Erfahrung hatten im Studieren. Mhm. Also natürlich, die Kurse sind gleich und die Professoren sind gleich, aber einfach so dieser intermenschliche Kontakt, der ist gar nicht da. Mhm. Und gerade am Anfang, wo man erst ist, man hat keine Ahnung, wo überhaupt irgendwas ist, man weiß nicht mal, wo irgendwie ein Raum ist, hatten die eben keine Zugänge und mussten sich eben alles online erarbeiten. Manche können das eben nicht so gut und da waren sie eben weitestgehend aufgeschmissen.
Das war schon auch halt Selbstdisziplin, ne? Wirklich dann die Zoom-Vorlesung nicht im Bett zu hören, sondern sich halt an den Schreibtisch zu setzen. Ne?
Ich würde und
halt
lügen.
Auch, also ich habe dann auch immer selber ein bisschen drauf geachtet, mich nicht immer, also manchmal schon, habe ich mich auch in Jogginghose vor den Schreibtisch gesetzt, aber habe halt gesagt, okay, zieh dich an wie sonst halt auch, damit du einfach so ein bisschen den Arbeitsflow allein schon durch die Kleidung hast. Ja,
ja, natürlich.
Ja.
Man muss dann natürlich auch dabei darauf achten, dass man sozusagen, wenn man dann von zu Hause arbeitet, Homeoffice, das kann man ja auch heutzutage schon sehen. Früher war das gar nicht so ein Riesenbegriff, heutzutage ist das ja schon standardisiert. Dass ich finde, dass man eben die Arbeit auch von seinem Zuhause trennt. Ne? Ich hatte das sehr oft, dass, oder viele haben mir mitgeteilt, oh, ich kann von zu Hause nicht gut arbeiten, oder wenn ich in meinem eigenen Zimmer arbeite, dann fühlt sich das sehr, sehr erdrückend an, ne? Weil man sozusagen diesen Kontrast nicht hat. Ne? Bei mir ist das zum Beispiel so, wenn ich arbeiten will, dann gehe ich zur Arbeit. Ne?
Ja,
und wenn ich zu Hause bin, das ist sozusagen mein Safe Space, dann kann ich entspannen.
Ja.
Aber es ist natürlich bei jedem sehr individuell.
Ich finde es lustig gerade, dass man, also Corona ist schon so lange her, aber trotzdem, man kann immer wieder drüber reden. Hoffentlich ist das für euch als Zuhörer nicht zu langweilig. Aber das ist doch, finde ich auch immer interessant, was verschiedene Leute so für verschiedene Erfahrungen mit dieser Situation gemacht haben und so. Ne?
Ja, absolut. Ja, da hast du eigentlich schon eine ziemlich gute Überleitung gegeben mit verschiedenen Leuten, verschiedenen Erfahrungen. Ihr konntet uns ja jetzt vielleicht ein bisschen näher kennenlernen. Theologie, Medienwissenschaften, zwei sehr rudimentär und unterschiedliche Studiengänge. Und wie vorhin bereits erwähnt, haben wir euch ein paar Fragen vorbereitet, oder eher gesagt uns beiden ein paar Fragen vorbereitet. Wenn du magst, kannst du losschießen.
Und die erste habe ich schon nebenbei gestellt. Das war ja das mit der Alternative, was du sonst gemacht hättest.
Ach so, okay.
Ganz versteckt. Deswegen bist du dran jetzt.
Ach so, da habe ich gleich. Okay, sehr gewiebt. Ja, jetzt will ich aber auch wissen, was bei dir alternativ gewesen wäre.
Ja, das habe ich letztes Mal auch schon erzählt, glaube ich, bei Thomas im Podcast. Also, ich wollte eigentlich immer eine Ausbildung machen und auch was Handwerkliches. Ich hatte mal eine Phase, da habe ich gesagt, irgendwie was Kaufmännisches oder so eine Ausbildung, aber eigentlich war es immer eher das Handwerkliche, was ich gern gemacht habe, auch in meiner Freizeit. Opa hatte immer noch so eine Werkstatt zu Hause und da haben wir als Kinder schon dann immer, wenn wir da waren, sind wir in die Werkstatt gegangen, haben irgendwas gewerkelt aus Holz und gebaut und dies und das. Und das wurde mit den Jahren dann auch immer besser. Also ich glaube, meine Alternative wäre gewesen, Tischler zu werden.
Tischler?
Ja.
Also handwerklich sehr begabt.
Ja, sehr, weiß ich jetzt nicht, aber zumindest habe ich eine leichte Grundbegabung, würde ich sagen.
Ja, okay,
und
gut.
Und es macht mir Spaß.
Ja, bei mir wäre das zum Beispiel nicht sehr gut, weil ich ungefähr zwei linke Hände habe, deswegen. Ja, okay, cool. Okay, vielleicht kann man jetzt so einen kleinen Umschwung machen, und zwar, wenn wir schon in dem ganzen Aspekt von Religion und Glauben sind, vielleicht kann man ja direkt fragen, vielleicht du auch als Experte, was es genau wirklich bedeutet für dich zu glauben oder eher gesagt nicht zu glauben. Ne?
Mhm. Also es zu glauben bedeutet für mich, dass es etwas Ganzheitliches, was das ganze Leben erfüllt für mich. Ich kann mir keine einzige Lebenssituation vorstellen, in der ich irgendwie nicht daran denke, dass ich glaube. Das ist so eine Grundeinstellung. Und es gibt natürlich Halt in verschiedenen Situationen. Es gibt Ruhe für mich. Und ja, ich finde irgendwie so ein Vertrauen im Glauben an Gott, und habe da halt so jemanden, von dem ich weiß, der ist immer für mich da, egal in welcher Lebenslage. Und nicht nur in den schlechten, sondern gerade auch in den guten, bin ich oft dann dankbar dafür, dass Gott mir auch diese guten Erfahrungen, diese guten Lagen schenkt. Das bedeutet so für mich Glauben. Also so eine ganzheitliche Lebenserfahrung, Lebenseinstellung und Vertrauen und auch eine Liebe. Also Glaube ist auch halt eine Beziehung, ja, eine Beziehung zu Gott, eine Beziehung zu Jesus, was ich vielleicht für Leute, die nicht glauben, manchmal ein bisschen komisch anhört oder irgendwie unrealistisch, dass man eine Beziehung zu jemandem haben kann, der wirklich überhaupt nicht greifbar ist eigentlich, ja. Mhm. Und auch nicht gänzlich beweisbar. Aber was wäre auch der Glaube, wenn Gott beweisbar wäre? Dann wäre es kein Glaube mehr, dann wäre es ein Wissen und dann würde, glaube ich, dem Glauben das Grundsätzliche und zwar auch die Ungewissheit, das Zweifeln, was auch im Glauben wichtig ist und auch okay ist, finde ich, das würde fehlen, ne?
Ja, das finde ich ganz interessant, was du gerade gesagt hast, weil es ist was Ganzheitliches, auf jeden Fall. Weil ich habe das schon öfters gesehen oder mitbekommen, dass viele, die sozusagen, wenn man das gelinde so sagt, vom Weg abgekommen sind oder eher so nach etwas Höherem suchen und sich dann zum Beispiel Gott anvertraut haben, dass sie sozusagen sich jetzt sozusagen selbst gefunden haben. Sie haben jetzt wieder so eine Besinnung, sie haben jetzt wieder etwas, worauf sie sich verlassen können, worin sie vertrauen können. Sie haben, das ist so, dass irgendwie so, man spürt das ja, wenn man Menschen gegenübertritt, jetzt eine bestimmte Aura. So, diese Aura war wieder da, ne? Dass man weiß, okay, ich kann mich jetzt fallen lassen, ich kann jemandem vertrauen. Dieses, wenn man zum Beispiel alleine ist oder keine Familie hat oder ich weiß nicht, XYZ Beispiele, dann ist das eben sehr, sehr gut. Und wie du auch beschrieben hast, das ist nicht nur so ein, okay, heute glaube ich an das, am nächsten Tag glaube ich an das, sondern das ist, ich glaube daran und so ist das mein Leben lang.
Ja.
Also im besten Fall.
So, jetzt habe ich gesagt, wie es für mich ist zu glauben. Wie ist denn für dich, also ich weiß, du bist nicht getauft, ne?
Genau, ich bin konfessionslos.
Genau, das ist jetzt aber nochmal eine andere Frage, ob du gläubig bist oder ob du nicht glaubst. Welche Rolle spielt so der Glaube in deinem Leben? Gar keine, ein bisschen oder was für Berührungspunkte hast du so damit?
Also das ist eine interessante Frage, weil das sehr sporadisch ist und zwar einerseits ja, kollidiert so ein bisschen so meine wissenschaftliche, ich will jetzt nicht sagen atheistische Seite mit dem Glauben, aber gleichzeitig so habe ich schon einige Beispiele von anderen Menschen gehört und vielleicht auch selbst eine Person gesehen, was sozusagen diese These unterstützen würde. Ich glaube, ich bin so dazwischen. So einerseits dieses, ich brauche Fakten und Wissenschaft, um mir eben was erklären zu können, das typische Menschendenken eben. Ne? Aber andererseits bin ich auch, würde ich sagen, lasse ich mich gerne für Sachen begeistern und kann mich auch einfach sozusagen hingeben. Ne? So dieses reine Vertrauen einfach. Und ich finde, das gehört ja auch so ein bisschen dazu. Das ist dann immer so ein bisschen am Hin- und Her-Schwanken. Ne? Dass ich sozusagen beides sozusagen auf eine Stufe packe und dann nicht weiß, wofür ich mich dann entscheiden soll. Ne? Weil ich sozusagen dann so zwei Charaktere repräsentiere, wenn es Sinn macht.
Ja, und der Glaube ist ja auch meistens eher halt emotional geprägt. Also die meisten, also natürlich, also ich finde nicht, dass Glaube und Wissenschaft sich irgendwie widersprechen, weil es auch nicht der Anspruch von Glaube ist oder von Gott ist, wissenschaftlich beweisbar zu sein. Und was wollte ich denn jetzt sagen? Jetzt habe ich den Faden verloren.
Warte, ich gebe ihn wieder.
ja, hat es geholfen.
Vielleicht so diese Korrelation von Wissenschaft und Glauben?
Ja, das so ein bisschen, genau. Und genau, Glaube nicht, also ist oft sehr emotional geprägt. Und das ist natürlich, also man kann auch einen wissbegierigen oder einen rationalen Zugang zum Glauben finden. Also es gibt ja auch Leute, die setzen sich dann halt sehr rational mit Glaubensthesen, mit der Theologie auseinander und kommen dadurch zum Glauben, gibt es auch. Aber im Glauben spielt natürlich immer Emotionalität und Beziehung eine Rolle. Und das ist auch, würde ich sagen, was bei mir so den Glauben halt geprägt hat. Also ich bin nochmal gläubiger geworden, so in der Jugend. Die Firmung hat mich so ein bisschen wieder weggebracht von den Glaubenssätzen der Kirche und so. Ich habe einige Sachen dann im Glaubensbekenntnis nicht mitgesprochen oder auch im Vaterunser oder so, weil ich gesagt habe, nee, ich glaube daran nicht. Aber dieses Auseinandersetzen mit dem Glauben war für mich, glaube ich, so der Start dafür, eine richtige Glaubensbeziehung aufzubauen. Weil ich dann bin ich Küster geworden bei uns in der Gemeinde, also habe immer Messen vor, also Kirche aufgeschlossen, Licht angemacht, Gewänder rausgelegt und so weiter, ne? Also Messen vorbereitet und musste dann auch noch öfter Messe dienen als vorher schon, wenn man kein Messdiener da war. Und habe dann durch die Liturgie, also durch den Gottesdienst halt so einen Zugang zum Glauben gefunden und habe gemerkt, ja, das, was wir hier feiern, das ist nicht einfach nur, ja, nichts, sondern da ist irgendwas hinter und das ist, die ganze Messe ist eigentlich ein Gebet. und habe angefangen zuzuhören.
Man hört ja, tatsächlich
weißt
zu.
Weißt du, wenn du, wenn man jahrelang Messdiener ist und immer jeden Sonntag in die Kirche geht und alles, ja, dann macht man das irgendwann einfach unbewusst so ein bisschen. Und dann habe ich ganz oft wirklich nicht zugehört. Also in Schrifttexten oder so, da waren die Gedanken irgendwo anders. Und der Glaube hat für mich da begonnen, glaube ich, wo ich angefangen habe zuzuhören, wo ich angefangen habe, mich mit auseinanderzusetzen.
Also dich wirklich drauf einzulassen.
Ich war vorher auch gläubig als Kind und so, würde ich schon sagen, dass ich an Gott geglaubt habe. Aber da habe ich dann so angefangen, genau, mich richtig mit auseinanderzusetzen, ja.
Mhm. Wenn ich jetzt nochmal zurück am Anfang deiner Aussage gehe, oder nicht wirklich Aussage, sondern das, was du gesagt hattest mit der Empathie, nicht Empathie, sondern generell mit den Emotionen.
Ja.
Findest du, dass natürlich hat jeder Mensch Emotionen, aber es gibt natürlich manche Leute, die sich damit mehr auseinandersetzen als andere. Meinst du Leute, die eben ein bisschen ferner davon sind, dass sie eben trotzdem sich darauf einlassen könnten, wenn sie jetzt, sage ich mal, komplett emotional ja, sich selbst einschränken oder generell eingeschränkt werden? Meinst du, das ist dann möglich?
Ja, also eine komplette emotionale Einschränkung von Menschen gibt es ja, glaube ich, nicht, also würde ich sagen. Das ist schon möglich, glaube ich. Wir haben in der Theologie gibt es den Satz, der Glaube, der nach Einsicht sucht. Ja? Also Glaube ist nicht immer nur rein emotional, sondern er sucht auch danach, verstanden zu werden, sich mit auseinanderzusetzen. Deswegen glaube ich schon, dass es grundsätzlich für jeden Menschen, egal in welcher welche emotionalen Empathie oder emotionalen Fähigkeiten oder so er hat, dass es schon für jeden Menschen grundsätzlich möglich wäre, zu glauben. Manche wehren sich halt dagegen, aber das ist ja auch okay. Also ich finde, wenn sich jemand wirklich mit dem Glauben auseinandersetzt und sagt, ich glaube das und deswegen nicht, das ist ja völlig legitim und auch zu akzeptieren.
Ja. Ich versuche mich nur immer also in die Rollen von anderen hineinzuversetzen, weil ich könnte mir sehr gut vorstellen, sage ich mal, man kommt jetzt, es muss ja nicht aus einem schlechten Elternhaus sein, aber generell, man beschäftigt sich nicht gerne mit Emotionen oder mit sich selbst oder man vertraut sich nicht gerne jemand anderen an. Dann kommt dieser Schritt, ich vertraue mich Gott an, jemanden, den ich vielleicht nicht mal wirklich sehen kann oder der nicht wirklich greifbar für mich ist, das ist ja auch eine große Hürde dann, oder?
Ja, und wenn man sich Gott anvertraut, dann geht damit, glaube ich, auch einher, dass man sich halt auch anderen Menschen anvertraut, ne? Weil wir sind als Glaubende nie alleine unterwegs, sondern immer in Gemeinschaft und dann tauscht man sich ja auch eigentlich gezwungenermaßen, also wer glaubt, hat eigentlich auch das Bedürfnis, über seinen Glauben zu reden. Tauscht man sich drüber aus und vertraut sich anderen an und so, ja. Das ist natürlich auch, ja.
Oh, mein Laptop ist ausgegangen. So.
Jetzt läuft hier eine Ameise über den Tisch, lustig.
Ja, die habe ich gerade schon gesehen.
Ja, mitten in der Natur im Studio.
Ja. Das hat doch
zumindest sehr grün ist es hier, der Greenscreen steht hier ja auch.
Und die grüne Box, ich weiß nicht, ob das intendiert war, aber ist auf jeden Fall gut.
Ja, man fühlt sich sehr naturverbunden. Wir haben auch extra das Fenster ein bisschen, also nicht das Fenster aufgelassen, aber die Vorhänge ein bisschen beiseite, damit an diesem wunderschönen Tag auch ein bisschen was von der Sonne hier reinkommt.
Ja, natürlich.
Und wir nicht wie zwei Computer-Cracks hier noch.
Nee, das darfst du nicht sagen, sonst werden gleich unsere Laptops gehackt. Das darfst du nicht sagen.
Ich habe mal eine ganz andere Frage, um mal ein bisschen auf, das ist vielleicht einfach so eine persönliche, vielleicht auch Spaßfrage. So. Mhm. Wo machst du am liebsten Urlaub?
Wo mache ich am liebsten Urlaub?
Das, ja.
Okay, lass mir mal kurz überlegen.
Weil über Urlaubsorte kann man auch viel über Menschen rausfinden. So, ne?
Ach, okay. Man merkt, du machst das nicht zum ersten Mal. Okay. Urlaubsort. Okay. Also jetzt direkt aus dem FF hätte ich mehrere Antworten darauf, weil ich natürlich unterschiedlich ticke manchmal. Und zwar einerseits natürlich das Typische, ich möchte gerne in Urlaub gehen, ich gehe Sonne, Strand, Palmen.
Also eher der Meertyp?
Meer auf jeden Fall, weil ich habe früher sehr viel geschwommen.
Ja.
Bin viel geschwommen und dementsprechend genieße ich das auch sehr, im Meer zu sein, obwohl ich so ein bisschen Angst vor dem Meer habe. Ich mag das nicht, wenn man nicht nach unten gucken kann.
Also, von der Größe so und Tiefe.
Ja, genau. Es ist sehr, sehr erdrückend und ermächtigend.
Also lieber im See.
Ja, im See.
Ja.
Aber andererseits, das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen stumpf an, andererseits könnte ich auch sozusagen, egal wo ich bin, Urlaub machen. Für mich ist so dieses Gefühl von, fühle ich mich hier wohl, kann ich mich auslassen, bin ich mit den Leuten, die ich gern habe, bin ich mit den Leuten, die ich liebe, ne? Und das ist ja sozusagen ein wichtiges Attribut, was egal welches 5-Sterne-Hotel mit Rolling Stones im Hintergrund spielen, nicht aufoktroyieren kann. Ne?
Also das würdest du sagen, es kommt halt beim Urlaub eher auf die Leute an, mit denen man im Urlaub ist, als auf den Ort.
Ich würde schon sagen, weil ich bin da vielleicht ein bisschen so ein Feigling, aber ich gehe lieber so mit anderen Leuten in den Urlaub, weil ich brauche so diesen Kontakt mit Menschen und diesen mit den Leuten, also ich, ne, wie wir gerade sprechen, ich spreche mit dir, du sprichst mit mir, das ist so ein Hin und Her und das brauche ich eben, ne? Also diese symbiotische Beziehung, du bekommst von mir etwas, ich bekomme von dir etwas und wir sind hier an diesem tollen Ort und genießen das zusammen.
Ja, ich kann es mir auch nicht wirklich vorstellen, so alleine in Urlaub zu fahren. Es gibt ja Leute, die machen das. Das ist bestimmt auch ganz cool. Ich habe das mal einmal gehabt, da musste ich vom Freisemester, also bevor ich für ein Jahr nach München gegangen bin, musste ich nach Freiburg zu so einer psychologischen Standortbestimmung, hieß das. Und da war ich dann ein Wochenende alleine unterwegs. Und da ist mir aufgefallen, als ich da auf der Zugfahrt war, du warst noch nie ein Wochenende lang alleine irgendwie irgendwo unterwegs und halt auch irgendwo, wo du eigentlich niemanden kennst. Ja? Mhm. Also ich war da ja die meiste Zeit alleine. Ne? Ich hatte dann halt zwischendurch da mit dem Psychologen die Gespräche und so. Und das war auch ganz nett. Und aber hab dann halt abends und tagsüber so sonst, wenn ich frei hatte, die Zeit alleine in Freiburg verbracht. Und da habe ich gemerkt, eigentlich ist es auch ganz nett. Also ich habe ein bisschen Spaziergang gemacht durch Freiburg, ich war was essen.
Ich wollte gerade fragen, was kann man so Schönes in Freiburg machen? Ich habe
mir die Kirche angeschaut, also Freiburger Münster, also der wird Münster genannt, der Dom halt, hat einen sehr schönen Kirchturm und da bin ich dann hochgegangen und habe da schön gesehen, der ist so gotisch und das ist total cool. Du hast über dir halt über dir das Dach, aber du kannst durch das Dach durchschauen. Das war ziemlich cool. Ja, und da, genau, also so, das war mal so ein Wochenende alleine Urlaub irgendwie, also nicht ganz Urlaub, aber irgendwie so ein Wochenende alleine unterwegs. Das war ganz lustig, aber ich könnte mir nicht vorstellen, jetzt eine Woche lang oder so alleine in Urlaub zu fahren. Also auch immer eher mit Leuten, ne? Also das macht schon viel aus, mit welchen Leuten man unterwegs ist.
Ja, auf jeden Fall, weil ich mag so dieses gemeinsame Erlebnis, ne? Hm. Und das ist ja vielleicht auch eben in der Theologie oder generell in der Religion auch so ein schönes Konzept, ne, dass man gemeinsam ist. Ne? Ja. Auch zum Beispiel, wenn man gemeinsam in der Kirche ist, das ist ja auch, finde ich, jedes Mal ein Erlebnis. Ne? Und
ja, das ist für mich auch wichtig im Urlaub. Also mittlerweile, wenn ich in Urlaub fahre, meistens auch an irgendwelche, ich sag mal, kirchlichen Orte. Ja? Also in kirchliche Städte oder wo halt irgendwie kirchliches Leben auch ist. Super gerne nach Rom.
Da will ich auch mal hin.
Warst du noch nie da?
Nee, war ich noch nicht. Ich war nur in Griechenland und Frankreich bis jetzt und England. Mhm. Und hier natürlich das gute alte Deutschland. Aber ja, du wolltest sagen.
Ja, also so Urlaubsziele wähle ich auch, glaube ich, oft einfach danach aus, was da christlich so abgeht. Also seien es jetzt Wallfahrtsorte oder so oder Also und dann halt auch da in Gemeinschaft dann zusammen unterwegs zu sein, das ist ja auch ein gemeinsames Glauben, im Glauben unterwegs sein. Ne? Wenn man in Rom mit Freunden umhergeht, die auch glauben und man in verschiedenen Städten ist oder wir waren mal mit dem Priesterseminar auch in Israel und das war natürlich echt eine super Erfahrung, da gemeinsam unterwegs zu sein und das war eine richtig glaubensprägende Erfahrung, auch da unterwegs zu sein, wo Jesus war. Ne?
Hättest du so vielleicht jetzt einfach mal so pauschal gesagt, so ein, zwei Top-Momente, wo du in Israel warst sozusagen, wo du sagst, okay, das hat mich auf jeden Fall geprägt und ja, deswegen will ich da auf jeden Fall nochmal hin.
Ja, das ist auch schon 5 Jahre her.
5 Jahre?
Fast.
Vor Corona?
Ja, 2019 war das, ja.
Ach, also direkt, gerade angefangen.
Ins Seminar eingetreten und dann ging es direkt
frischer nach Israel. Frischer Hüpfer direkt.
Ja.
Okay.
Die beeindruckendsten Erfahrungen in Israel. Da fällt mir jetzt ad hoc ein, wo wir angekommen sind an dem Abend und da war es schon dunkel und wir standen auf einem Berg bei Jerusalem halt und konnten auf die ganze Stadt schauen, die halt schon in der Abenddämmerung war und die Lichter schienen.
Ich kann mir das gerade richtig gut vorstellen.
Und du hast die Kuppeln gesehen, die goldenen und so vom Felsendom und so, wie richtig schön scheinen. Und und dann war noch, ich glaube, unter uns war dann noch diese ganzen, die jüdischen Gräber, das ist ja riesig, die werden ja nie eingeebnet und die sind ja, das sind ja immer meistens so, so ja, Stein-Kubus-Teile. Und das sah ziemlich cool aus. Und dann haben wir gesungen Lauda Jerusalem Dominum, also Jerusalem lobe den Herrn. Mhm. Lauda Jerusalem Dominum. Das war schön. Und mit 25 Leuten oder wie viel wir waren, haben wir das da gesungen, so ein Lob auf Jerusalem, gerade wo wir dort angekommen waren. Das war ein schöner Moment. Und dann hast du noch nach einem zweiten gefragt, ne? Da fällt mir jetzt gerade ein, wir waren am Jordan, also da, wo an der Stelle, wo Jesus wahrscheinlich getauft worden ist. Mhm. Die Stelle ist nicht so, wie man sie erwarten würde, denn das Problem ist, heutzutage lassen sich dann auch viele Leute dort taufen oder machen da Tauferneuerung. Und dadurch, dass so viele Leute in diesen Jordan da reingehen, ist er total aufgewirbelt und das Wasser ist überhaupt nicht klar. Mhm. Dann ist es einfach nur braun.
Also ist das schon zu so einer Touristenattraktion geworden?
Ja, schon
ein bisschen,
ja.
Okay.
Das könnte man sagen. Oder also, aber schon von halt sehr christlichen Touristen schon.
Ja, natürlich, so. Natürlich.
Ja, das war irgendwie nicht so wie erwartet. Es war trotzdem irgendwie schön da und ich habe dann auch mal kurz meine Hand da reingehalten in das Wasser, aber das war schon sehr schmodderig. Also nicht so wie erwartet, aber irgendwie blieb es dann doch hängen. Ja.
Ja. Hat es denn irgendwie so der Ort so eine besondere Aura an sich gehabt oder irgendwie so hat sich das anders angefühlt oder war das für dich?
Ja, das war schon irgendwie in ganz Israel so, dass die Orte eine besondere Aura hatten und wir haben dann auch immer an der jeweiligen Stelle, wo wir waren, an dem Ort die dazugehörige Bibelstelle, also aus dem Evangelium oder aus dem Neuen Testament oder so gelesen oder manchmal auch was aus dem Alten Testament, wenn wir da an so einem Ort waren, auch wo wir in Bethlehem waren und dann man die alten Hirtenfelder gesehen hat und so, da konnte man sich schon vorstellen, wie das so war. Und dann gibt es ja auch die Geburtsstätte in Bethlehem, da ist eine Kirche drüber gebaut.
Stern über Bethlehem.
Genau, ne? Da ist auch wirklich an der Stelle, wo dann überliefert ist, dass Jesus da geboren ist, ist ein Stern in den Boden eingelassen.
Ach, das ist cool.
Konnte jeder diese Stelle einmal berühren. Ob das jetzt wirklich historisch wirklich auch diese Stelle ist, weiß ich nicht, aber das ist auch nicht so wichtig, sondern das geht um den Glauben und sich dadurch irgendwie dann halt verbunden zu fühlen. Und dann noch, was natürlich auch sehr eindrücklich war, war die Grabeskirche. Also da, wo das Grab Jesu war. Das war so eine, das ist ganz interessant, die Kirche ist in Zehntausenden gefühlt von Baustilen. Ne? Also wir sind ja letztens durch Paderborn gegangen, ich habe dir ein bisschen was über Baustile hier im Dom erzählt. Ja. Der hat grundsätzlich drei Baustile, ja, Romanik, Gotik und Barock. Das war unfassbar viele Baustile und halt vor allem teilweise von der westlichen Kirche, von der römischen, aber auch von der östlichen Kirche, die ja nochmal wieder anders baut und das über Jahrhunderte hinweg. Und die Kirche ist auch aufgeteilt in verschiedene, also dann sind da halt mal die Orthodoxen und da sind die Katholiken und so. Und jeder hat so seine eigene Kapelle in dieser riesigen Kirche. Und es gibt auch verschiedene Ebenen und so. Und aber irgendwie hatte die auch so was Erdrückendes, diese Grabeskirche. Aha. Du hast irgendwie gemerkt, das ist ja ein ganz besonderer Ort. Aber es ist angenehm erdrückend. Du bist zur Ruhe gekommen und du hast gemerkt, so, ja, da wird gebetet und da wurde viel gebetet. Das war so ein durchbeteter Raum. Ja.
Ja, jetzt will ich auch dahin. Muss mir auf jeden Fall nachher die Fotos zeigen.
Das ja, mach ich.
Das wäre gut. Ja, okay, cool. Jetzt bin ich wieder dran, ne? Mhm. Genau, ja. Wir sind ja, glaube ich, die Ausgangsfrage, was war nochmal die Ausgangsfrage? Wir sind ein bisschen hinterher geswitcht, ne?
Ja.
Naja, auf jeden Fall, vielleicht, wenn man jetzt wieder ein bisschen drüber nachdenkt mit der Ethik, genau, in unserer heutigen Gesellschaft ist es ja vielleicht so, wenn man so sagen kann, dass immer mehr Leute vielleicht so ein bisschen von dem, also natürlich nimmt das auch stark zu, aber auch ich kenne viele Leute, die sozusagen nicht mehr viel mit Religion zu tun haben wollen oder sich davon so ein bisschen distanzieren. Genau, vielleicht welche Rolle spielen denn eben so diese ethischen Überlegungen in einer immer so stärker werdenden, ja, säkularisierten, jetzt ein bisschen fancy ausgedrückt, Gesellschaft, also Leute, die so ein bisschen, immer ein bisschen gottesferner werden oder ja, denen das so ein bisschen, die da so ein bisschen entfremdet sind.
Also du meinst mit ethische Überlegungen so die Werte in der Kirche, in
genau,
der Gesellschaft.
Genau, das sind ja auch immer sehr spezifische Sachen, aber auch manchmal viel Interpretationsspielraum.
Ja.
Und das ist den Leuten auch sehr oft zu unvage, also zu vage. Ne? Mhm. Und genau.
Ja, ich würde sagen so, also die Werte der Kirche, die Moral der Kirche hat eigentlich den Sinn, den Menschen gut zu tun und das und den Menschen gut zu tun in der Beziehung mit Gott. Und den Menschen auch dadurch näher zu Gott zu bringen. Und ich glaube schon, dass also heutzutage in der säkularisierten Welt, da ist halt auch alles so plural und so, ja, das, und das ist auch gut, also jeder kann sich frei ausleben, wie er will, wir leben in einer freien Gesellschaft, das ist ganz wunderbar. Aber das bringt mit sich, dass Werte immer weniger uniform sind sozusagen. Also es gibt immer weniger Leute, die gemeinsame Werte teilen. Und da ist es, glaube ich, schon wichtig, darauf hinzuweisen, alleine einfach nur. Es gibt noch Leute, die glauben an Werte, die ja auch universal sind, ja. Wichtig ist natürlich, dass man diese Werte nicht universal mit Gewalt oder so durchsetzt, ja, sondern trotzdem noch die Freiheit und Würde jedes einzelnen Menschen wahrt. Aber halt auch in einer Zeit, wo die viele Werte in der Gesellschaft sich auch einfach verselbstständigen und gar nicht mehr hinterfragt werden und sich halt so weit auspluralisieren und ausdifferenzieren, dass man gar keinen Überblick mehr darüber hat und die auch nicht wirklich, manchmal auch nicht wirklich begründet sind oder so, sondern sich halt verselbstständigt haben, dass dann die Kirche halt sagt, ja, wir haben Werte, zu denen wir stehen und die wir als sehr, sehr wichtig erachten für die Gesellschaft und für die Menschen, die tragen wir in die Gesellschaft mit hinein und wollen wenigstens das Sprachrohr dafür sein, diese Werte noch weiterhin zu vertreten. Und das ist, glaube ich, schon eine wichtige Aufgabe von Kirche heutzutage, wenn sie dass sie halt in die Gesellschaft hineinwirkt und vielleicht manchmal auch einfach nur Impulse gibt. Also ohne mit erhobenem Zeigefinger dazustehen und zu sagen, hier, unsere Werte sind die allerrichtigen und also das kann man natürlich für sich schon glauben. Ich glaube auch, dass die Werte der Kirche die richtigen und die wahren sind, aber ohne dann mit erhobenem Zeigefinger dazustehen und zu sagen, hier, ihr macht das alle falsch und macht es so wie wir, dann ist es richtig und dann kommt ihr auch in den Himmel. So natürlich nicht, sondern mit den Werten ins Gespräch zu kommen, also über die Werte ins Gespräch zu kommen, darüber zu reden und vielleicht dadurch auch neue Perspektiven zu eröffnen.
Ja, also auf jeden Fall, was du gesagt hast mit den Impulsen und mit den ja, ganz drumherum, das finde ich ganz interessant, weil es ist, finde ich, meines Erachtens ein bisschen schwierig, eben eine komplette Weltanschauung und komplett sein Leben umzustrukturieren und einfach dran zu glauben, weil viele Leute brauchen da auch Regeln und brauchen da genau etwas Spezifisches. Und wie du gerade schon gesagt hast, wenn man so Impulse gibt und sozusagen Leuten sagt, ja, es muss von dir selber kommen. Ja, viele Leute wollen das nicht. Viele Leute wollen genau gesagt bekommen, das und das und das. Und so muss das laufen und brauchen genau einen strikten Plan. Wir sind hier in Deutschland, das muss sachlich gemacht werden.
das ist vielleicht auch so, dass manche Leute heutzutage auch ein bisschen, die einfach ein bisschen Führung brauchen, ja. Also natürlich soll es nicht Aufgabe der Kirche sein oder des Staates, die Leute alle einzeln zu führen und zu doktrinieren und zu sagen, mach dies und mach das. Aber ein bisschen Führung und Leitung kann doch manchmal, glaube ich, auch nicht schaden und
auf jeden Fall, weil ne, dann kommen wir wieder zurück zu dem Punkt, den wir vorhin besprochen hatten, wenn wir sagen, okay, wir geben die Führung, wir geben die Leitung, gehört natürlich wieder das Vertrauen dazu, ne? Das Vertrauen haben manche nicht und dann gehört natürlich die Emotionen mit, das ist alles miteinander verschachtelt,
also, so, ne? Jetzt mal so gerade so als Beispiel, was natürlich mir jetzt als erstes in den Kopf kommt, die Führung von der Kirche war lange Zeit schwierig zu sehen oder es wurde vertuscht oder was auch immer, ja. Und gab immer wieder jetzt auch große Probleme, ne, mit Missbrauchsskandal und alles. Und durch schlechte Führung ist dann natürlich auch Vertrauen verloren gegangen, ne?
Ja, natürlich.
Also das hängt miteinander zusammen, ja. Wer schlecht führt, in denen gibt es irgendwann kein Vertrauen mehr, dann kann er nicht mehr führen.
Ne? Ja, das ist so ein bisschen so ein ramponiertes Image, ne? Dieses, ich habe da schlechte Sachen von gehört, möchte ich nichts mit zu tun haben. Ne?
Ja.
Das ist absolut nachvollziehbar, aber man muss auch immer so zwei Seiten der Medaille sehen. Ne?
Ja.
Deswegen.
Ich überlege gerade, habe ich jetzt noch irgendeine Frage oder so?
Weiß nicht, vielleicht hat sich ja gerade so in dem Gespräch so ein bisschen was ergeben, vielleicht ein bisschen rauskristallisiert so. Kannst du auch fragen, was ich heute gegessen habe, wenn dich das interessiert. Antwort ist noch nichts.
Manchmal, genau, das hatten wir eben schon hier da mit dem Urlaub. Ja, also manchmal sind die einfachen Fragen im Leben die, die am tiefgründigsten werden, weil man dadurch halt die Leute kennenlernt. Also du hast noch nichts gegessen heute?
Mein Magen knurrt, also ich weiß nicht, ob man das schon hören kann. Aber nee, ich habe heute noch nichts gegessen.
Ich habe auch noch nichts gegessen. Ich habe eben auf dem Weg hier zum Büro habe ich mir ein Brötchen geholt, aber ich habe es noch nicht geschafft, es zu essen.
Ich hatte gerade überlegt, weil hier in Paderborn ist, direkt vorm Dom, da für die Leute, die das nicht wissen, ist jetzt gerade der Markt.
Ja, und Mittwochs und Samstags.
Genau, und da morgen Feiertag ist, ne, wie ihr alle wisst. Ihr seid ja bestimmt schon richtig gespannt für morgen. Morgen keine Arbeit oder für die meisten keine Arbeit, ne?
Wir sind ja eigentlich am Freitag, werden wir ausgestrahlt. Deswegen ist der Feiertag schon vorbei für
ach
die Leute.
So, ups. Okay. Dann hab ich
dann aber dann hattet ihr hoffentlich einen sehr schönen 1. Mai. Wir haben ihn noch vor uns.
Ja, wir haben ihn noch vor uns. Ja, okay, habe ich gerade nicht mitgedacht. Aber auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist gerade der Markt da. Und ich wollte mir eigentlich was Schönes zu essen holen, ne? Weil ich finde so diese frischen Sachen und wie gesagt, die Interaktion mit Menschen immer super gut. Ja. Und kurz ein bisschen schnacken und dann weiter geht's.
Ja, der neue Erzbischof hat ja auch schon einblicken lassen, dass er auch ein Marktgänger ist und er da wohl auch sehr viel mit den Leuten ins Gespräch kommt. Also ich glaube, Markt ist so eine Sache, die, also ja, irgendwie geht man gar nicht mehr so häufig auf den Markt und das ist bei mir auch gar nicht so präsent, ne? Und aber eigentlich kann man da super mit Leuten in Begegnung kommen und so. Und das war ja früher auch, also
hast du
immer auf dem Markt eingekauft und natürlich, da wurde der Dorftratsch erzählt und alles, ja. Ja. Und das ist heute bestimmt auch noch so, ja. Also die Markt, ich glaube, so als Marktverkäufer hast du schon einen sehr guten Einblick in die Stadt hier.
Ja, weil, wie du gerade gesagt hast, ne, es gab früher keine Supermärkte, ne? Dann trifft man sich auf dem Markt und dann trifft man die Leute, das ist ja auch schön, dann triffst du vielleicht deine Nachbarn oder Leute, die du seit langer Zeit nicht gesehen hast und dann, oh, was hast du denn Schönes in der Tasche? Ja, ich habe Früchte gekauft, was hast du? ja, wie du gesagt hast, eine Dorftratsch und dann ist immer die Leute, also ich habe auch einmal kurz auf dem Markt gearbeitet, weil meine Mutter auch im Bioladen gearbeitet hatte und dann auch immer auf dem Markt gearbeitet hat. Das war dann, glaube ich, immer samstags oder irgendwie so immer früh morgens und dann alles aufbauen. Das ist auch schon ein Knochenjob, muss ich ehrlich gestehen, vor allem man steht da so lange und noch mit abbauen und alles. Das ist auf jeden Fall schon eine Experience, einerseits da zu sein, andererseits auch zu arbeiten. Ne? Deswegen finde ich schon sehr, sehr cool.
Ja. Ja, der Markt als Ort der Begegnung.
Also
auf solche coolen Sachen kommt man jetzt, wenn man einfach fragt, was hast du heute schon gegessen?
Ja, wenn ihr neue Leute kennenlernen wollt, dann ab auf dem Markt.
Ja, vielleicht sehen wir uns ja mal auf dem Markt. Ja, ich würde sagen, damit wir haben jetzt schon fast 45 Minuten.
Haben wir schon durch? Haben wir schon so lange geschnackt?
Ja, wir haben schon so lange geschnackt. Und damit würde ich sagen, wir hoffen, es hat euch gefallen heute.
Ich hoffe, wir konnten auf jeden Fall euren Horizont oder einfach eure Gedanken so ein bisschen weiter entfachen. Es ist mir auf jeden Fall heute sehr gelungen. Du hast mir auf jeden Fall heute ein paar neue Dinge gesagt, über die ich vorher noch nicht nachgedacht hatte. Dementsprechend
wünschen wir euch noch einen schönen Freitag und ein schönes Wochenende dann und einen schönen 1. Mai gehabt zu haben und wir haben ihn noch vor uns. Macht's gut. Ciao.